Schönen guten Abend. Ist immer irgendwie so, irgendwie ist das so dieser ehrfurchtsvolle Respekt, der euch so nach hinten weichen lässt. Muss immer so viel Platz überbrücken hier. Ari, mein Held. Danke. Ja. Man kann ruhig sich nach vorne bewegen. Also es freut mich, wenn ich ein bisschen näher dran bin an euch. Danke, Ruben. Okay. Das Thema Scheidung und Wiederheirat machen wir heute Abend. Eigentlich hört sich das so an, als ob ich das den schlimmen Teil habe und Peter den guten. Also, ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich den ersten Teil machen kann, weil das einfacher ist. Ich habe es schon zu Ruben gesagt, wenn ich jetzt nur noch 2 Minuten hätte, dann könnte ich auch ganz kurz und knapp sagen, ne? Also 2 Sätze, Scheidung ist scheiße, lass das. So, das ist die Botschaft. Nein, Gottes Wort ist natürlich, geht viel tiefer und hat uns viel mehr dazu zu sagen. Und ich habe so viel, dass ich das jetzt natürlich nicht in dieser Zeit unterbringen kann. Es gibt eine große Lüge in unserer Gesellschaft. Wir im Bereich Scheidung ist ein großer Selbstbetrug in unserer Gesellschaft. Es gibt diesen Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Und ich habe durch das Wort Gottes einfach schon viel über das Thema Scheidung gelernt in den Jahren, in denen ich mit Jesus gehe. Ich habe aber das Thema Scheidung persönlich lange Zeit nichts damit zu tun gehabt. Klar, man hat das irgendwie am Rande mitgekriegt, hier oder da. Glücklicherweise haben wir das in unserem näheren Umfeld, auch in der Gemeinde, in der Familie, ist es nie so dicht rangekommen. Es ist so ein bisschen wie das Thema Tod. Es gibt einfach Situationen, wo man ja lange Zeit als junger Mensch, als Kind, als Jugendlicher von diesem Thema verschont ist. Es ereignet sich einfach nicht in dem eigenen Leben. Man hört davon, man sieht es im Fernsehen, in Filmen, man kriegt davon mit, in den Medien. Im weiteren Umfeld kriegt man das auch mit. Aber es kommt einem überhaupt nicht so richtig nahe. Und das war dann vor circa 6 Jahren, da ging es los, dass eigentlich die Ehe von meinem Bruder kaputt gegangen ist. Und das habe ich sehr intensiv miterlebt, dadurch, dass mein Bruder sich sehr stark dann auch an mich gewandt hat, ich ihn eigentlich seelsorgerisch darin begleitet habe. Und ich muss sagen, das, was ich auch schon wusste und mitbekommen habe, das habe ich einfach auch nochmal gespürt, gemerkt, miterlebt. Dieses sogenannte Ende mit Schrecken ist ein Schrecken ohne Ende. Und es ist super brutal. Viele Menschen, die Jesus nicht haben, für die ist eine Scheidung das, was ihr Leben den letzten Rest gibt. Die gehen daran zugrunde. Die verfallen dem Alkohol, werden obdachlos. Wir haben viele, vor einigen Jahren haben wir hier eine Obdachlosenarbeit in der Gemeinde gehabt und eine Menge von diesen Männern, die da kamen, die sind eigentlich diese Bahn runtergerutscht als ihre Ehe oder ihre ja, langjährige Beziehung kaputt gegangen ist. Und sie keinen Halt gefunden haben. Und es ist also nichts Gutes. Scheidung ist nichts Gutes. Gott sagt, ich hasse Scheidung. Das sagt er in Maleachi 2, Vers 16. Dann könnt ihr euch notieren. Wir werden diese Stelle jetzt nicht angucken. Ich hasse Scheidung. Und wir werden jetzt einfach lesen dazu, was Jesus dazu sagt. Und dann wird uns wahrscheinlich auch aufgehen, warum das so ist. Warum Scheidung so viel Leiden mit sich bringt für die Geschiedenen. Natürlich, wenn Kinder auch noch betroffen sind, für die Kinder. Und was Gottes Plan eigentlich ist in dieser Hinsicht. Wir schlagen auf Matthäus 19. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, das ist Vers 3, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Im Markus-Evangelium Kapitel 10 wird uns dieselbe Geschichte erzählt, ein bisschen in ein bisschen anderen Worten. Und dort lässt Markus diesen Zusatz aus, aus jeder beliebigen Ursache. Da geht es grundsätzlich um die Frage, darf man scheiden oder nicht. Hier wird es eigentlich noch deutlicher, dass die Frage nicht so sehr ist, darf man das oder darf man das nicht, sondern darf man es aus jeder beliebigen Ursache. Dass man es darf, ist schon gemachte Sache. Und so ist es ja heute in unserem Land auch, das ist ganz klar. Man darf sich scheiden lassen. Das ist ja Gesetz. Bis vor, also ich weiß noch, ich kenne noch Zeiten, wo es nicht so einfach war, sich scheiden zu lassen. Man musste einen Grund vorweisen und es wurde auch ein Schuldspruch ausgeführt. Heutzutage wird vielfach nicht mehr oder ich glaube grundsätzlich sogar nicht mehr schuldig gesprochen, wer sozusagen schuld an dem Ende dieser Ehe ist. Sondern es wird einfach geschieden. Hier ist also die Frage, aus jeder beliebigen Ursache. Wir wissen, okay, Gott hasst Scheidung, er will Scheidung nicht. Scheidung ist nichts Gutes. Aber gibt es nicht doch irgendwelche Gründe, die doch dafür sprechen könnten? Jesus geht jetzt auf diese Frage ein und stellt erstmal diese grundsätzliche Haltung in Frage. Ja, Scheidung, das ist doch klar, das gibt's halt. Also, ist doch nur die Frage, wann darf man es nicht. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Geschwister. Wenn ihr tatsächlich in eine Ehe hineingehen wollt, hineingehen werdet oder vielleicht schon in einer Ehe seid, lest eure Bibel. Da steht drin, was Gott denkt, wie Gott die Dinge sieht. Und diese Worte haben Kraft, uns weise zu machen zur Errettung, die in Christus Jesus ist. Und das gilt auch für eine Ehe, die gerettet werden muss. Die Schriften haben Kraft, uns weise zu machen zur Errettung, die in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 3. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist jetzt die grundsätzliche Lehre von Jesus über die Ehe. Unser Herr sagt, Das ganze Thema Ehe ist etwas, was Gott am Anfang gestiftet hat. Unter einer bestimmten Voraussetzung. Die Ehe von Anfang an ist gemacht für einen Mann und eine Frau. So hat er nämlich den Menschen geschaffen, männlich, weiblich. Und er hat sie dazu geschaffen, eins zu werden. Darüber haben wir ja viel schon gesprochen, über diesen Vers, der sehr wichtig ist, der vielfach aufgegriffen wird von Jesus, von Paulus auch, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also sie werden kleben aneinander. Mit Sekundenkleber, das kriegst du nicht mehr auseinander, wie bei der Werbung. Ja. Und sie werden ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Jesus deutet diese Worte radikal. Er sagt, ihr seid nicht mehr zwei, sondern eins. Und ich muss sagen, ich bin meinem Vater unglaublich dankbar dafür, dass er diese Worte gesprochen hat, obwohl er nicht aus dem Geist, nicht gläubig, richtig gläubig ist. Er lebt nicht mit Jesus. Und trotzdem hat er diese Wahrheit irgendwie, was weiß ich, woher er die hat, aber er hat diese Wahrheit Gottes hineingesprochen in unser Leben und hat gesagt auf, ich weiß es nicht mehr, ob es Hochzeit war oder bei der Verlobung, sagte, ab jetzt gibt es nicht mehr nur meins und deins oder ich und du, sondern nur noch wir. Jesus deutet dieses Einfleischsein ganz radikal. Wir sind eins. Nicht mehr zwei. Ich kann meine Entscheidung nicht mehr alleine treffen. Ich treffe sie immer mit meinem Ehepartner zusammen. Wir gehen zusammen. Wir gehen nicht getrennte, verschiedene Wege. Wir gehen zusammen. Na, noch eine wunderbare Sache, die ich mal beim Vater sehe. Und mein Vater ist, meine Eltern waren 53 Jahre verheiratet. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal unter dem Aspekt, dass sie jetzt diese Ehe wirklich intensiv im Glauben gelebt hätten. Aber dennoch unter der richtigen Perspektive. Mein Vater hat immer gesagt, die Kollegen, die, also wenn die manchmal reden, die sagen so, oh, ich muss mal Urlaub von meiner Familie machen. Und er hat gesagt, das habe ich nie verstanden. Urlaub mache ich mit meiner Familie. Immer nur mit meiner Familie. Die zwei werden ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das müssen wir anerkennen. Es ist Gott, der uns zusammengefügt hat. Und deswegen können wir nicht darüber bestimmen, wann es zu Ende ist. Und darum ist es so wichtig, sich vorher klar zu werden, bevor man heiratet, ob das der Ehepartner ist, mit dem ich mein Leben wirklich verbringen will, bis dass der Tod uns scheidet. Interessanterweise ist dieser Vers, bis dass der Tod uns scheidet, ein Wort aus der Bibel, aus Ruth, Kapitel 1, wo es gar nicht um Ehe geht, sondern eine Schwiegertochter ihrer Schwiegermutter sagt, ich bleibe bei dir. Nur der Tod kann uns scheiden. Und so schlimm ist Scheidung. Scheidung ist wie der Tod. Und das hat Gott also nicht vorgesehen. Gott hat es nicht vorgesehen, dass eine Ehe geschieden wird. Das ist sozusagen nicht im Masterplan Gottes eingearbeitet. Deswegen brauchen wir eigentlich über Wiederheirat gar nicht zu sprechen. Sie sagen zu ihm, Vers 7, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Das lesen wir in 5. Mose 24, könnt ihr euch notieren, könnt ihr auch mal nachlesen. Das Interessante ist, und darauf weist Jesus sie jetzt auch hin, er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. In diesen Versen wird eben nicht gesagt, dass Mose geboten hat, dass sie ihre Frauen entlassen sollen mit einem Scheidebrief. Sondern er hat gesagt, wenn ihr eure Frauen entlasst oder wenn du deine Frau entlässt, dann gib ihr einen Scheidebrief mit. Das spricht davon, dass wenn eine Scheidung durchgeführt wurde in Israel, dass sie ordnungsgemäß stattfindet, dass ein Dokument darüber ausgestellt wurde, dass es gesetzmäßig abgelaufen ist. Und Geschwister, wie gesagt, jetzt gehe ich mal an den Punkt, wo das Gesetz des Mose ansetzt. Das Gesetz des Mose, sagt uns Paulus, ist geschrieben für Sünder. Es überführt uns von unserer Sünde. Es versucht, das Böse einzudämmen. Also, es gibt Scheidung. Männer sind ihren Frauen nicht treu gewesen. Frauen ihren Männern nicht treu gewesen. Sie haben ihre Frauen entlassen. Und Gott sagt durch Mose, Leute, macht das nicht. Einfach so drauf los. Na, jetzt schmeißt du deine Frau raus. Nein, das muss ein geordneter Prozess sein. Du bist verantwortlich für deine Frau. Du kannst sie nicht einfach vor die Tür setzen. Und so gibt es auch bei uns ein Gesetz. Wenn du verheiratet bist und du lässt dich scheiden, musst du weiter für deinen Ex-Ehepartner sorgen. Du bist nicht raus aus der Nummer. Das Ganze ist nicht vorbei. Ich habe immer wieder, und Geschwister, deswegen sage ich das so offen, ich habe das mehrmals erlebt, auch jetzt als Pastor in den 8 Jahren, wo ich Pastor bin, dass Leute zu mir gekommen sind und die geschieden waren. Und die mir gesagt, die alleinstehend waren. Und die mir gesagt haben, ich habe jemanden kennengelernt, ne? Und der ist Christ und das ist alles wunderbar. Und wir verstehen uns so wunderbar und so gut. Und ja, er lebt jetzt auch schon getrennt von seiner Frau. Die Scheidung ist bald durch, so, ne? Ich sag, da kannst du dein Herz doch nicht für diesen Mann öffnen, der noch nicht mal ordnungsgemäß von seiner Frau geschieden ist. Das werden wir wird Peter uns nachher noch erzählen. Na, das ist eine Voraussetzung, wenn ich überhaupt dann wieder heirate. Es muss eine ordnungsgemäße Scheidung durchgeführt sein. Erstmal vom Gesetz her und dann auch alles, was da noch danach kommt, was eigentlich die Scheidung alles mit sich bringt, an Problemen, an Nöten, an Ängsten, an Sorgen, an Schuld, das muss vor Gott gebracht, das muss bereinigt werden. Aber das wird alles von Peter uns erzählen. Ich will nicht vorgreifen. Also, Scheidebrief hat Mose geboten. Warum? Wegen eurer Herzenshärtigkeit. Und das zeigt uns an, warum Menschen sich scheiden lassen. Wegen Härte des Herzens. Verhärtete Herzen. Das ist das einzige Problem, warum Menschen sich scheiden lassen. Sie haben harte Herzen gegeneinander. Der Mann, der seine Frau betrügt, hat ein hartes Herz gegen sie. Er ist nicht bereit, ihr treu zu sein und den Verlockungen und Versuchungen zu entsagen, sondern er geht dem nach. Er hat ein hartes Herz. Die Frau, die ihren Mann ständig in den Ohren liegt und ihn nervt und ihn fertig macht, was er alles nicht richtig macht, was er alles falsch macht, warum er da nicht ist und warum er das nicht tut und ihm die ganze Zeit Vorhaltungen macht. Sie hat ein hartes Herz gegenüber ihm. Wegen eurer Herzenshärtigkeit. Ich werde dazu gleich auch noch mal was sagen, wenn wir in 1. Korinther gehen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Und das sagt Jesus. So hat Gott sich das nicht gedacht. Das ist nicht der Plan Gottes für die Ehe. Harte Herzen, das will Gott nicht. Gott will weiche Herzen. Und darum ist es so wichtig, dass wir dranbleiben an Jesus, wenn wir in die Ehe gehen, wenn wir als Ehepaar zusammenleben. Dass wir dranbleiben, dass Gott eine Möglichkeit hat, unser Herz weich zu halten. Weich zu halten, ihm gegenüber zuallererst, dass er hineinsprechen kann, dass er uns zur Umkehr bringen kann, wo wir auf falschem Wege sind. Geschwister, niemand lässt sich von einem, keine Frau würde sich von einem Mann scheiden lassen, der sie liebt, der ihr Gutes tut, der gut drauf ist, der Segen bringt über sie und die ganze Familie. Das würde keine Frau machen. Es sei denn, sie ist selbst total verfinstert. Deswegen, wenn ich nicht möchte, dass meine Frau sich von mir scheiden lässt, dann muss ich einfach ganz klar mit Jesus leben. Genau dasselbe mit der Ehefrau. Ich lebe ganz klar mit Jesus. Und dadurch bleibt mein Herz weich meinem Ehemann gegenüber. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und das ist jetzt ein krasses Wort hier von Jesus. Er sagt im Grunde, da gibt es Leute, die haben sich scheiden lassen und heiraten jemand anders. Die Folge ist, vor Gott ist das Ehebruch. Vor dem Gesetz ist das alles rechtens. Aber vor Gott ist es Ehebruch. Weil die Ehe vor Gott nicht geschieden ist. Es gibt nämlich, wie gesagt, grundsätzlich die Aussage, dass es keine Scheidung bei Gott gibt. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Keine Scheidung möglich. Dann gibt es hier natürlich jetzt diesen Zusatz, außer wegen Hurerei. Es gibt zwei Gründe, warum es sein kann, dass auch ein Christ sich scheiden lässt. Und das eine ist hier die Hurerei. Worum geht es dabei? Dabei geht es darum, dass Gott vielfach in seinem Wort die Ehe als Bild für sein Verhältnis zum Volk Israel, aber auch, wie wir in Epheser 5 sehen, das Verhältnis zwischen Christus und Gemeinde. Die Ehe ist ein Bild dafür. Und so benutzt er, besonders bei den alttestamentlichen Propheten, oft das Bild der Ehe, um über seine Beziehung zum Volk Israel und die Beziehung vom Volk Israel zu ihm zu reden. Und da wird häufig das Wort Hurerei bezogen auf den Götzendienst Israels. Das Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das ist hier sozusagen übertragen, auch auf die Ehe. Du sollst keine andere Frau haben, neben deiner Frau. Du sollst keinen anderen Mann haben, neben deinem Mann. Und wenn du das tust, begibst du dich in die Hurerei hinein. Und das ist ein Grund. Ja, auch Gott sagt an bestimmten Stellen, es ist vorbei. Gib dir die Scheidungsurkunden mit hier. Das war's. Na? Wenn du unbedingt diesen anderen Männern nachlaufen willst, diesen anderen Göttern, dann tu's. Aber ich mache das nicht mit. Ich werde nicht das zulassen, dass du mich teilst mit jemand anders. Und so gesteht Jesus uns auch als in unseren Ehen das zu. Da, wo ein Mann oder eine Frau in Untreue verfällt, dass die Konsequenz davon gezogen wird. Ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein, denn du läufst jemand anders hinterher. Also lass ich dich gehen. Und das ist ganz interessant. Das Hauptwort für Scheidung im Griechischen bedeutet, interessanterweise, freilassen. Ich halte nicht fest. Ich entbinde dich. Du willst nicht mehr bei mir bleiben, also lass ich dich gehen. Das ist der Hintergrund. Nicht, ich will dir eins auswischen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich ziehe den Schlussstrich, ich gehe weg von dir. Nein, nicht wir gehen weg von unserem Ehepartner. Als Christen sollen wir uns nicht scheiden lassen, sollen wir nicht weggehen von unserem Ehepartner. Wir sollen die Treue halten. So wie Gott uns die Treue hält. Wie er uns zusagt, ist es nicht wunderbar, Römer 8? Nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Bei Gott gibt es keine Scheidung. Ist das nicht wunderbar? Sind wir nicht so dankbar dafür? Also wollen wir unserem Ehepartner auch sagen, nichts kann mich trennen von dir. Nur der Tod. Wie Ruth es sagt. Also ich bleibe. Aber wenn du gehen willst, dann lasse ich dich gehen. Also, ich glaube, dass wenn Jesus hier von Hurerei spricht, dass das im Hintergrund mitschwingt, dieser Gedanke der Ehe zwischen Gott und seinem Volk und die Hurerei, die sie in Viergötter, Abgötterei, in Götzendienst getrieben haben. Und so soll auch unsere Ehe ein Zeugnis für die Beziehung zwischen Christus und Gemeinde sein, die treu ist. Jetzt springen wir einmal noch schnell zu 1. Korinther. 1. Korinther 7. Da wird Peter auch gleich noch drauf eingehen. Ich will hier nur die Verse lesen, die hier für das Thema Scheidung noch wichtig sind. Kapitel 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Das ist eine sehr krasse Redeweise von Paulus. Er will hiermit unterstreichen, oder er unterstreicht diese Verse hier sozusagen. Er sagt, bitteschön, das ist jetzt nicht einfach nur Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, sondern Jesus selbst hat das gesagt. Ich wiederhole das nur. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass alles andere, was Paulus gesagt hat, nur seine Meinung ist und sie für uns keine Gültigkeit hat. Seine Worte, die wir hier lesen, sind inspiriert durch den Heiligen Geist. Und deswegen für uns Reden Gottes, verbindliches Reden Gottes für uns. Und dennoch, Paulus tut das, er unterstreicht das hier. Genauso wie Jesus Mose zitiert, die Worte Gottes, des Schöpfers zitiert, um das zu unterstreichen, was er sagt. Es ist interessant, dass diese Aussage, dass vor Gott keine Ehescheidung, dass Gott es nicht will, dass wir uns scheiden lassen, dass das so häufig, sehr ausdrücklich so gelehrt wird in der Bibel. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Und jetzt kommt's. Es gibt ja so viele Fälle, das Leben schreibt so viele Geschichten. Durch unsere Sünde und unsere Fehlerhaftigkeit sind so viele verschiedene Konstellationen möglich. Und Paulus geht hier auf ein paar wenige ein. Er sagt, wenn sie aber doch geschieden ist, wenn doch eine Trennung eingetreten ist, wenn eine Scheidung eingetreten ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Also es gilt für Mann und für Frau, unterschiedslos. Und jetzt ist dieser Gedanke, Vers 11, so wichtig. Wenn sie aber doch geschieden ist oder wenn sie getrennt sind, wenn die Auseinandersetzung so schwierig geworden ist, die Ehe so schwierig geworden, dass sie nicht zusammenbleiben können. Wenn sie sich trennen, und man kann sich auch trennen für eine Zeit, ohne sich scheiden zu lassen, ich würde es niemandem empfehlen. Es ist immer besser, zusammen zu bleiben. Es ist immer besser, viel Arbeit hineinzustecken in die Ehe, und zwar viel Arbeit an mir selber, damit die Ehe gestärkt wird und wieder aufgerichtet wird, als dass ich viel Arbeit, Zeit, Kosten, Geld daran investiere, um von meiner Frau wegzukommen. Denn ich sage euch, das, was man an Kraft, an Zeit, an Energie, an Geld vor allen Dingen auch einsetzt, um sich scheiden zu lassen oder um sich zu trennen, ist viel mehr als das, was man jemals einsetzen könnte, um seine Ehe wieder in Gang zu bringen. Es lohnt sich nicht. Paulus sagt weiter, dass sie unverheiratet bleibt und sich versöhnen soll. Und das ist Gottes Ziel. Versöhnung. Und das ist auch seine Botschaft an uns. Gott hat sich, bietet uns Versöhnung an. Er sagt, er wirbt um uns und sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Auch da wieder dasselbe Bild. Die erste Option ist, gar nicht scheiden lassen. Die zweite Option ist, wenn es denn tatsächlich dazu gekommen sein sollte, dass Scheidung eingetreten ist, dass Trennung, Scheidung eingetreten ist, dann sollte die erste Option sein, Versöhnung, Umkehr, Vergebung. Vergebung ist der Schlüssel, wie Scheidung verhindert werden kann. Vergebung und Buße, beides. Die Bereitschaft, immer wieder umzukehren, zu sagen, ich will immer wieder zu Gott umkehren und mich von Gott erneuern lassen, damit ich meine Frau doch wieder lieben kann, dass sie mich wieder annehmen kann, dass ich ihr ein Segen bin und nicht eine Last. Okay, er sagt jetzt weiter, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Selbst wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast, was du nicht hast, weil du ja nur einen Gläubigen heiraten sollst, wie Gott sagt. Aber es gibt natürlich Konstellationen, wo jemand sich bekehrt hat, der schon verheiratet war. In Gottes Augen ist diese Ehe weiterhin gültig. Er sagt, das ist eine gute Sache. Ihr seid verheiratet. Ich sage ja dazu. Ich bin der Schöpfer. Ich habe das so gemacht, dass Mann und Frau eine Ehe schließen wollen. Und ich stelle mich dazu. Wenn das nicht gegen Gottes Gebot verstößt, diese Art von Ehe, die ich habe, dann soll sie doch weiter bestehen bleiben. Wenn der Ungläubige bleiben will, dann überspringe ich mal die nächsten Verse. Wenn aber der Ungläubige, Vers 15, sich scheidet, so scheide er sich. Wenn er geht, wenn er sich trennt, okay, dann trennt er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Das Wort, was hier steht, heißt nicht versklavt. Ist kein Sklave. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Also wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast, du kannst ihn nicht fesseln, du kannst ihn nicht knebeln an dich. Du kannst ihn auch nicht zu Jesus hin anketten. Es geht nicht. Wenn er ziehen will, dann musst du ihn ziehen lassen. Und du bist in solchen Fällen nicht gebunden. Also das ist der zweite Grund, wo wir sehen können, dass Ehescheidung etwas ist, was Gott zulässt. Er sagt hier aus Liebe, lass ihn gehen. Wenn er gehen muss, dann geht er. Wenn sie gehen muss, dann geht sie. Und in diesem Fall, wenn es ein Ungläubiger ist, bist du nicht gebunden. Darüber spricht Peter gleich sicherlich noch. Gott will Scheidung nicht, er hasst Scheidung. Es ist nicht vorgesehen. Er möchte, dass ein Ehepaar zusammen bleibt, weil Mann und Frau in der Liebe verbunden eins sind. Er hat sie zu einem gemacht. Und er will, dass sie ein Zeugnis seiner Liebe sind. Und das heißt, dass sie einander treu sind, dass sie einander dienen in der Liebe, dass sie einander vergeben, dass sie zueinander immer wieder umkehren, so wie sie zu Gott umkehren. Und das macht uns stark, wenn wir eine dreifache Schnur sind, wie Prediger sagt. Wenn wir mit Gott zusammengefügt sind, dann hält uns Gott zusammen. Wenn wir von ihm abirren und in Sünde fallen, dass wir wieder umkehren zu ihm, dann ist auch Versöhnung mit meinem Ehepartner möglich. Noch bevor es zur Scheidung kommt. Also das, womit wir uns wappnen sollen, damit wir hier dem Willen Gottes entsprechen, ist ein weiches, liebendes Herz, das bereit ist, immer wieder auf Gott zu hören und zu ihm umzukehren und zu vergeben. Immer und immer wieder. Was sagt Petrus? Wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er an mir sündigt? Reicht es 7-mal? Jesus sagt, nein, 7-mal 70-mal. Immer, immer und immer wieder bereit zur Vergebung. Und das macht unsere Ehen stark und das macht unsere Ehen auch zum Zeugnis. Einerseits von der Treue Gottes, von der Liebe, von der perfekten Liebe Gottes, aber auch da, wo Unvollkommenheit, wo Sünde ist, diese Vergebung, diese Versöhnung, wenn wir die tagtäglich zelebrieren, wenn wir zueinander umkehren und zu Gott, dann sind wir genauso auch ein Zeugnis für die Versöhnung Gottes, mit der er uns begegnet, der Gnade Gottes, mit der er uns begegnet. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, für deinen wunderbaren Plan für die Ehe. Herr, und du siehst das Elend, in dem so viele Menschen leben, weil sie nicht deinem Wort gehorsam sind. Herr, und vergib du uns auch als Volk, dass wir die Scheidung als so einfach gemacht haben. Und dass wir es ja überall gepredigt hören, dass es der einfachere Weg ist. Und es ist so eine große, fette Lüge. Herr, vergib du, dass wir so harte Herzen haben. Und reinige du uns, erfülle du uns mit deiner Liebe, dass die Beziehung, die wir eingehen, die Ehen, die wir eingehen, die Ehen, die wir führen, dass sie ein Zeugnis von deiner treuen Liebe sind, von deiner Hingabe und von deiner Gnade und Vergebung und Versöhnung. Jesus, danke, dass du uns dazu helfen willst durch deinen Geist. Amen.
Als ich mit meiner Frau, wir beiden alten Hasen, hier bei den jungen, fröhlichen, schönen, reinen Menschen gelandet sind, habe ich gedacht, wozu dann das Thema Scheidung und wieder Heirat? Ihr seid ja alle und so diszipliniert und so freundlich. Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, das meine ich tatsächlich vom Herzen. Wirklich, es ist so schön bei euch zu sein und ich freue mich, dass, Gabi und ich, wir freuen uns beide, dass unsere Kinder in so eine gute Gemeinschaft aufgewachsen sind, wie es hier bei uns in der Gemeinde ist. Jörg hat in kurzer Zeit sehr viel gesagt. Ich sage normalerweise in langer Zeit sehr wenig, wenn überhaupt was. Also wollen wir einfach vertrauen, dass Gott mich doch noch als Werkzeug, auch wenn alt und rostig, gebraucht. Ja. Jörg hat das Einfachere. Scheidung ist schon schwierig in sich. Wir wissen von der Kirche her, die katholische Kirche. Auch die evangelische Kirche, es ist ein langes Prozess, wie Jörg vorhin sagte, dass wir durchgemacht haben. Man kannte Scheidung unserer Eltern, die religiös, auch wenn nicht unbedingt lebendig gläubig, aber religiös aufgewachsen sind, die kannten das gar nicht. Und inzwischen räumt sogar die katholische Kirche Scheidung ein. Wiederheirat ist noch eins drauf. Das ist sehr schwierig. Wir leben in einer Welt, die chaotisch ist. Ihr seid ja gerade in Genesis, 1. Mose mit Jörg am Mittwoch. Und da haben wir, oder da habt ihr gesehen, wie Gott aus Chaos Ordnung geschaffen hat. Und kurze Zeit später hat der Mensch zusammen, mit dem er sich zu Freund gemacht hat, Satan, den Teufel, Chaos wieder verursacht. Und wir ernten bis heute das Handeln von unseren Eltern Adam und Eva in Verbindung mit der Durcheinanderbringer, das ist auch ein Name des Widersachers. Und aus diesem Grund hat Gott dann Grenzen geschaffen. Er hat den Menschen schon am Anfang Grenzen gesetzt. Er hat die Tür zu diesem Garten der Gemeinschaft mit Gott geschlossen. Und Paulus spricht auch darüber in Apostelgeschichte und in Römer, dass Gott den Menschen Grenzen gesetzt hat. Er hatte es nicht vor, aber er müsste das anhand von der sündhaften, unbeherrschten, chaotischen Art und Weise zu leben, seines Menschen, die er geschaffen hat. Und er hat sie Jahrtausend daran begleitet und versucht, sie zu ermutigen, zu überzeugen, dass es gut ist für den Menschen, dass er in diese Ordnung wandeln. Der Mensch hat das aber nicht hingekriegt. Und ich staune über die Geduld und Liebe und Hoffnung, dass Gott für uns Menschen hat. Am Ende, da diese Ordnungen, diese Grenzen nicht eingehalten wurden von den Menschen, kam derjenige, der sie davon erlöste. Die einzige Lösung dann, nach Jahrtausenden der Verwirrung, des Chaos, der Sünde und nicht nur Ehebruch, sondern Mord, Brüdermord, schon bereits am Anfang. War diese Verheißung, dass Gott ein Erlöser, er, der alles lösen kann, unser Erlöser, der uns erlöst aus unserer alten, sündhaften Natur. Und das ist eigentlich das Schönste an diesem ganzen Prozess der Scheidung, sich beschäftigen zu müssen mit Scheidung und Wiederheirat, dass Gott uns daraus erlöst, sogar den König David, der so selbst so tief gefallen ist. Und ich selbst bin tief gefallen. Ich bin ein geschiedener Mann. Ich gehe vielleicht später darauf ein. Ich wurde geschieden, bevor ich mich bekehrt habe. Und wie Jörg sagte, das sind jetzt, bitte frag mich nicht, 50 Jahre her, dass meine Frau sich von mir scheiden lassen hat, meine erste Frau. Da war ich noch nicht bekehrt, noch nicht gläubig. Aber das ging ganz einfach. Wir müssen nur beide zugeben, dass wir so und so viele Monate, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele, ob das 3 oder 6 waren, nicht mehr miteinander geschlafen haben. Und das genügte zu einer automatischen Scheidung, die ja sehr günstig war. Günstig für uns, aber auch günstig materiell. Also ich habe durch die Geschichte oder durch meine persönliche Geschichte mich intensiv mit Scheidung und Wiederheirat beschäftigen müssen. Ich habe auch persönlich in meinem Dienst in der Gemeinde, später in Indien als Missionar und dann auch später als Ältester und Pastor der Gemeinde, mich beschäftigen müssen mit diesen Fragen ganz intensiv. Ich kann mich erinnern, dass kurz nach unserer Heirat, ich war bereits schon Missionar hier in Hannover in der Gemeinde und in einer Bibelstunde wurde gelehrt über Scheidung. Und da stand ein junger Hippie, wir waren ja damals mehr oder weniger alle Hippies, jung und sehr locker und nicht formell, sehr direkt und offen. Und als Rudi das Wort Gottes auslegte und sagte, bei Gott gibt es keine Scheidung und schon lange keine Wiederheirat, da steht ein Freund von mir, der ist heute noch in der Gemeinde, der ist einer meiner besten Freunde, steht auf und sagt, wieso? Du hast Peter Will getraut und Rudi hatte das gemacht, ein paar Monate zuvor, und er ist geschieden. Und Rudi sagt, das wusste ich nicht. Ich habe mich an den Herrn versündigt. Da wärst du wachgerüttelt. Gabi und ich werden nach Indien gerufen in der Mission und an den Abend unserer Aussendung gehörte, dass ich eine kurze Predigt und ein Zeugnis gebe und nach der Predigt und Zeugnis, ich hatte ja aus meiner Vergangenheit erzählt, wo ich herkomme, wie Gott mich gereinigt hat, wiederhergestellt hat und jetzt in der Mission sendet, kommen 2 Bibelstudenten aus der Bibelschule in Brake und sagen zu mir, du darfst nicht in der Mission. Du hast dich so versündigt, dass du zum Dienst in Reich Gottes nicht mehr würdig bist. Ermutigend, oder? Es hat mir gut getan. Es hat mich durchgerüttelt. Es hat mich auf die Knie getrieben. Ich habe Gott gesucht, in der Schrift, aber auch in der persönlichen Beziehung, um Halt und Sicherheit für meinen Dienst zu finden. Und ich habe Trost, Hilfe, auch noch viel größere Vergebung. Seine Vergebung wurde immer mehr, als ich tiefer erkannte, wie schwer ich mich versündigt hatte. Also Chaos in dem Sinn war nicht bei mir, als ich in der Welt hineinschaute, aber ich habe Chaos, den Chaos, das ich versucht hatte, durch ein unordentliches Leben. Die Frage aber heute Abend ist, gibt es ein Königsweg. Es gibt ein Königsweg, weil derjenige, der unser Probleme löst, der Erlöser, der uns löst von unserer Sünde, eine Tür geöffnet hat, die so groß und so schön und herrlich ist. Gott ist nicht ein Gott, der uns in eine Sackgasse hineinführt. Gott ist noch nicht ein Gott, der uns verdammt. Gott ist nicht ein Gott, der uns in einen Korsett hineinzwingt, sondern Gott ist ein Gott, der durch Vergebung uns befreit und aufrichtet. Es gibt einen Königsweg. Er nennt sich ja selber, ich bin der Weg. Aber er sagt auch von sich, ich bin die Tür. Der König hat eine Tür aufgetan für den schlimmsten von Sündern. Gott lässt keiner aus. Gott ist gekommen zu erlösen, zu vergeben, aufzurichten und unser Leben in Ordnung zu bringen. Jetzt, wo ich von meiner Vergangenheit gesprochen habe, kann ich von meiner Gegenwart. Ich habe eine Frau. Vor Gott habe ich eine Frau. Und diese Frau bin ich treu. Das ist mein Zeugnis. Nicht durch meine persönliche, eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes in mir. Gott kann den schlimmsten Sünder dazu befähigen, seine Frau treu zu sein. Eine Frau zu haben, sie zu lieben und zu pflegen. Verbietet also, wäre vielleicht die erste Frage, verbietet die Bibel wieder Heirat oder rät die Bibel davon ab? Es kann sogar sein, oder es könnte sogar sein, dass die Bibel wieder Heirat empfiehlt. Das ist ein Rat, das Gott uns gibt, ein guter Rat. Dass einer, wie Jörg sagte, und das muss man unterscheiden, eine vor Gott ordentliche Scheidung vollzogen hat, hat Gott auch eine Tür geöffnet für eine ordentliche, eine Wiederheirat, eine neue Ehe im Herrn. Etwas, was innerhalb der Ordnung Gottes ist. Das ist möglich. Römer 7, Vers 3 lesen wir. Wir können vielleicht, ich bin ja gut im Lesen, deswegen lesen wir vielleicht von 1 bis 3. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Hier geht es also um Scheidung im Todesfall. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also, es ist möglich durch den Tod. Mit dem Tod ist das mit der Ehe vorbei. Und darüber freut sich meine Frau. Wenn sie einmal im Himmel ist, wird sie mich nicht mehr als Ehemann haben. Lach doch bitte. Also, wieder Heirat empfohlen. Wir können schauen, 1. Timotheus 5, 14. Das ist jetzt eine Empfehlung. Timotheus schreibt, 5, 14, in 1. Timotheus, so will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, den Widersacher keinen Anlass geben, zu lästern. Also hier empfiehlt Paulus, die jungen Frauen, die alleine gelassen worden sind durch den Tod ihrer Männer oder doch ordentlich oder eine vor Gott geltende Scheidung, sie werden ermutigt, wieder zu heiraten. Wir wissen ja alle, Männer, wir reden immer von den Männern oder über den Männern, um ihre sexuelle Bedürfnisse, ihr sexueller Trieb. Aber bei Frauen ist das genauso da. Sie gehen nur etwas anders damit um. Und hier ist das offensichtlich der Grund, warum Paulus dieser Empfehlung weitergibt in und durch oder zu und durch Timotheus für die Geschwister in der Gemeinde, die jungen Frauen, die jetzt nun alleine sind, die das alles schon geschmeckt haben. Sie haben ja diese intime Beziehung bereits schon gepflegt und sie missen das jetzt. Und wenn sie nicht damit umgehen können, Gott öffnet eine Tür. Selbstverständlich können sie ledig bleiben, aber wenn sie jung sind und dieses Bedürfnis haben nach einer körperlichen Beziehung, dann empfiehlt er das, damit der Schaden nicht größer wird. 1. Korinther, Jörg schon sagte, ich werde auch in Korinther 7 landen, also Korinther 6 und 7, das sind Kapitel normalerweise, die man zu diesem Thema lesen sollte, und es geht auswendig lernen. 1. Korinther 7 und Vers 8. 1. Korinther 7, 8. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als sie in Begierde zu verzehren. Nochmal, da sehen wir wieder es ist mir als eine Empfehlung, es klingt fast als ein Gebot, macht das. 1. Korinther 7 und Vers 39, oder? Ja. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschieht. Hier spricht Paulus von dieser Ordnung, die Jörg vorhin erwähnte. Es muss im Herrn, es muss in der Vergebung, es muss nach der Ordnung, geschieht durch Ehebruch. Die eigentliche einzige Grund zu zu Wiederheirat ist entweder Tod oder Ehebruch. Es gibt keine andere biblische Grundlage dafür. Ich wollte hier aber, wegen der Zeit will ich das nicht tun, auf die Aussage von Paulus auch in Timotheus, wo er der Mann eine Frau, ich ermutige euch, diese Aussagen nachzugehen und im Alten Testament sie zu studieren. Ein Mann, eine Frau bedeutet nicht ein Mann, der nur einmal geheiratet hat, sondern der Mann, eine Frau, ist jemand, der zu dem Zeitpunkt eine Frau hat und eine Frau treu ist. Sonst würde der Mann, dessen Frau verstorben ist, wenn er wieder heiraten würde, wäre das der zweite Mann. Das heißt, nicht einmal beim Tod wäre es möglich, dass ein Mann, und ganz besonders, Paulus spricht hier über Priester, Ältesten, Pastoren, wäre es nicht möglich, dass er wieder heiratet. Paulus meint, der Mann eine Frau, eine Frau zu ein und derselben Zeit. Ich hoffe, dass das deutlich ist auf Deutsch. Er meint nicht, also wie oft man verheiratet war, sondern wie viele Frauen hat dieser Mann zu einer gegebenen Zeit. Hätte er auch zwei Frauen haben können, die verstorben wären, dann wäre er, wenn man das so auslegt, nicht mehr der Mann eine Frau, sondern der Mann drei Frauen. Polygamie war sehr, sehr verbreitet zu Paulus Zeiten und es ist auch bei uns so, heute, in dem Sinn. Man schaut in der Welt, die meisten sind Polygamisten, oder? Die Nachbarin, die Arbeitskollegen. Im Fernsehen wird es so ein niedliches Spiel. Wir lieben uns eben alle miteinander. Und das war auch so im Alten Testament und aber auch zu Paulus' Zeiten. Und zwar nicht nur unter den Heiden, aber die Juden hatten, das ist geschichtlich festzustellen, hatten mehrere Frauen. Das heißt, ein Ältester, der ja Vorbild ist für alle anderen Männer, das heißt, das betraf nicht nur den Ältesten, aber ganz besonders den Ältesten wegen seiner Position, weil er ja Vorbilder war für andere, dass es ein Mann, eine Frau ist. Und das hat ja alle ausgeschlossen, die aus Polygamie kamen. Und hier sehen wir dieses ganzen Wahnsinnsproblem in der Chaos, das die Sünde verursacht hat. Es ist einfach, nicht mehr in Ordnung zu bringen. Wir brauchen einer, der das löst, ein Erlöser. Und es ist nur in und durch ihm. Ob das nun innerhalb der Ordnung ist, brauchen wir dennoch einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns vergibt für unsere Sünde, auch wenn wir durch Ehebruch befreit sind von das Muss in der Ehe. Also, um Klarheit zu schaffen, empfiehlt Paulus der Gemeinde in Korinth, dass jeder bei der Bekehrung so bleibt, wie er ist. Bei Polygamisten, als sie sich bekehrt haben, sagt Paulus, bleibt in dem Stand, wo ihr stand, als ihr euch bekehrt habt. Wenn ihr ledig gewesen seid, bleibt in dem, ist das Wort Stand richtig? In der Position, in der Lage, in der, ne, so der Stand der Dinge. Wenn du ledig bist beim Bekehren, bleibe. Das ist deine Grundlage. Du bist ledig. Von da aus kannst du dich entscheiden, ob du die Berufung hast, immer ledig zu bleiben oder zu heiraten. Den Stand, den Boden, den Fundament, aber was Jesus dir gibt oder Gott dir gibt durch Erlösung, ist, wie die Situation, in dem du jetzt stehst. Er sagt in 1. Korinther 7, 17 und nochmal in 20 und 24, nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat, bei der Bekehrung, bei der Berufung, Gott dich zu sich ruft, bleib so, wie du bist. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Ledig, geschieden, verheiratet und sogar mit schlimmer Vergangenheit werden wir sehen. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und deswegen sagt er auch, nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe. Und die logische Folgerung da ist, dass wir den Fingern nicht zeigen dürfen auf Menschen, die eine Vergangenheit haben. Schlimme Vergangenheiten. Jeder bleibe, Vers 20, in der Berufung, in der er berufen wurde. Vers 24, liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worum er berufen ist. Mit Jesus fängt ein neues Leben an. Und das war für mich ein befreiendes Erkenntnis. Weil ständig zu mir Leute kamen, sogar Rudi in der Bibelstunde und sagt, na, ich habe gesündigt in dem, dass ich dich getraut habe. Oder die Bibelschüler, die mir sagten, du bist ein Ehebrecher, du bist nicht fähig zum Dienst. Das wurde für mich gelöscht und geklärt, weil ich bei meiner Bekehrung geschieden war. Meine Frau hatte sich bereits schon vorher von mir scheiden lassen. Nun habe ich Monate später durch den Elend, durch die Not in der Familie, das Elend, was ich verursacht hatte, habe ich mich zu Jesus gewandt und er hat mir ein neues Leben gegeben. Davon spricht ihr. So wie ihr steht bei der Bekehrung, das ist das Fundament. Bleibt darauf stehen. Lasst euch nicht verwirren, denn ständig kommen ja die Gesetzeslehrer, die mit den Finger zeigen und sagen, du darfst nicht, du kannst nicht, weil es ist komisch, dass man das nur bei Geschiedenen tut oder Ehebrech. Sonst ist alles vergeben, oder? Mörder, Diebe, gewaltige Menschen, Menschen, die andere benutzen, denen wird alles vergeben. Die Bibel unterstützt es aber nicht. Die Bibel sagt ganz deutlich, Jesus selbst, dass es nur eine Sünde gibt, für den es keine Vergebung gibt. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ist es nicht speziell, dass die Menschen eigentlich es so besser wissen und so gerechter sind als die andere, besser wissen als Gott und gerechter sind als die andere, dass sie mit dem Finger zeigen können, dass sie sagen können, nie, es gibt nicht nur eine Sünde, die nicht vergeben kann, sondern es gibt zwei. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Die Menschen aber leider nicht. Also Wiederheirat nach dem Tod ist klar. Wiederheirat nach einer ordentlichen Scheidung ist auch von der Bibel klar. Paulus sagt es, aber nicht nur Paulus, sondern Jesus sagt das, und zwar in Matthäus 19 und Vers 9, sagt Jesus selbst: Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Es ist möglich, sich diese Tür, die Jesus uns geöffnet hat, wenn die Situation nicht mehr erträglich ist, wenn der Mensch nicht damit umgehen kann, anhand von seiner Schwäche oder, wie Jörg sagte, Herzenshärte, macht Jesus uns eine Tür auf. Es muss aber, wenn wir von Scheidung oder aber auch wieder Heirat reden, das eigentlich das Äußerste, das Höchste, und das muss bleiben. Das ist hier, was wir jetzt bewegen, ist uns gegeben. Diese Tür ist uns gegeben innerhalb der Ordnung Gottes. Wenn wir zu schwach sind oder unsere Herzen zu hart sind, wenn wir die Situation nicht mehr aushalten, wenn es zu viel wird für eine Frau mit 5 oder 6 Kindern, dann hat Gott hier eine Tür geöffnet, dass den Menschen das Leben möglich macht. Gottes Ordnung, wenn sie inspiriert sind durch den Heiligen Geist, bringen Heil und Freiheit. Aber sie unterdrücken, das ist die Missinterpretation, wo die Gesetzlichen kommen, die unterdrücken Menschen und schließen sie aus. Sie exkommunizieren sie. Sie machen bestimmte Menschen zu Unrecht. Das hat Gott nicht. Der hat alle umarmt und alle eingeschlossen. Es gibt keinen Sünder, der bei Gott, egal wie seine Vergangenheit ist, nicht Vergebung finden könnte. Eigentlich mich bewegt es sehr in diesem ganzen Thema, die Geduld, die Liebe, die Vergebung Gottes, nicht nur an uns persönlich, wenn aber ich sein Volk sehe, ganz durch den Alten Testament, wie geduldig, wie barmherzig ist Gott mit seinem Volk gewesen. Immer und immer wieder haben sie gefallen, aber er hat immer wieder vergeben und wiederhergestellt. Und aus diesem Grund musste mein Trieb sein, nicht die Scheidung zu suchen, nicht die Wiederheirat zu suchen, wie Jörg ganz klar sagte, sondern die Versöhnung zu suchen. Weil Gott ein Gott ist, der sich ständig mit mir versöhnt. Weil Gott ein Gott ist, der mir ständig vergibt. Weil Gott mir ein Gott ist, der mir treu bleibt. Ich will sein, so wie er ist. Diese anderen Dinge sind sozusagen ein Trostpflaster Gottes für Menschen, die mit ihrem Leben nicht fertig werden. Gabi und ich haben eine Schwester, die kennen wir schon vor 50 Jahren. Sie hat mit einem Mann gelebt, der das Evangelium gepredigt hat, und aber gepredigt hat, aber im Moralischen ein Leben geführt hat, das, da kann man gar nicht drüber reden. Frauen zu Jesus geführt und dann ins Bett. Und diese Frau ist dem Mann treu geblieben, bis der Tod sie geschieden hat und hat nicht wieder geheiratet. Es ist eine Frau, die uns sehr nah ist. Für mich ist sie ein Vorbild der Treue, Liebe und Vergebung Gottes. Sie ist so ein starkes Zeugnis. Wir kennen diese Frau so gut. Ich habe regelrecht, ich habe Nächte mit ihr verbracht, gebetet, gefastet und sie ermutigt, getröstet, zugehört habe. Die Last abgenommen, hat die Lasten mit diese Frau getragen. Suche deinen Partner zu gewinnen, immer. Das ist Ziel, das ist das Höchste. Das ist, was Gott eigentlich will. Diene deinen Partner, das sich versündigt hat. Wir reden oft von dieser Begriff, der schuldige Teil. Das schuldige Teil, oder gibt es da ein besser formuliert, für die schuldige Partei? Es gibt nie, glaubt's mir, es gibt nie eine schuldige Partei. Sind beide schuldig. Das ist frommes Gelaber oder menschliche Gesetze, die eigentlich die Schuld eines Menschen nicht richtig einschätzen oder sehen können. Diene deinen Partner, wenn er sich versündigt hat oder sie sich versündigt hat, aus einem vergebenden Herzen. Bringe ihm oder ihr die frohe Botschaft in Tat und dann auch im Wort. Und ich meine das ernst. Ich habe so viele Beziehungen gesehen, wo Menschen, die eigentlich in solche Situationen sind, ihren Partner, nachdem sie sich versündigt haben, mit dem Mund noch eins draufgehauen haben, aber ganz fromm. Unerträglich. Es wäre besser, wenn sie ihr Mund, und sie benutzen noch das Evangelium, um ihr Partner fertig zu machen, Rache zu üben. In Tat und in der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die gute Nachricht. Bete ohne Unterlass für sie, für ihn. Lass niemals los. Gottes Liebe lässt dich nicht los. Ich kann es für mich sagen, mit 74 Jahren, nach all dem Mist, das ich gebaut habe. Gott hat mich nie losgelassen. Wenn der Geist Gottes in mir lebt und ich seine Natur geschenkt bekomme durch die Kraft des Blutes und die Kraft des Heiligen Geistes, so bin ich wie Jesus. Wir reden hier bei Scheidungen, wie Jörg rechtens sagte, und wieder heiraten, die zweite Lösung. Nein, nicht einmal die zweite, das ist die sechste Lösung. Das ist ganz tief unten. Wenn wir schwache Christen sind, die nicht vergeben können, wie Christus vergeben kann. Wenn wir nachtragend sind, wenn wir ängstlich sind, eifersüchtig, zornig, selbstgerecht. Anhand unserer Schwäche hat Gott diese Dinge zugelassen. Sie sind aber da. Gott lässt auch solche Menschen, die so drauf sind, nicht im Stich. Der ist dennoch barmherzig mit ihnen. Und sei bereit, und das habe ich gesehen in unserer Gemeinde, durch die Jahre mehr als einmal, seid bereit, sie wieder aufzunehmen, wie Christus dich angenommen hat. Mann, das ist göttliche Qualität. Das ist ein geheiligtes Leben. Das ist ein Gott der Barmherzigkeit in uns. Sie wieder aufzunehmen, egal was passiert ist. Und aber auch zum Schluss, und das gehört dazu, das sind die Dinge, die eigentlich in unser geistliches Denken nicht so hineinpassen, aber wie Ehescheidung und auch wieder heiraten, es ist schwer für uns, das anzunehmen, wenn wir getrieben sind vom Heiligen Geist, aber die Bibel sagt es, es ist geschrieben, lass sie oder lass ihm gehen. Und das haben wir auch gesehen in unserer Gemeinde, in den Jahren, wo wir hier sind. Nicht nur Ehebruch, nicht nur Scheidung, nicht nur Wiederheirat, sondern wir haben auch gesehen, wie eine Frau, die missbraucht wurde, über Jahre und ihr Mann treu geblieben ist und sich nicht scheiden wollte, dass Gott das getan hat auf der Autobahn. Und weg war ihr Mann. So grausam, wie sich's anhört. Gott hat immer Wege, uns zu erlösen. Und wenn es durch den Tod unserer Partner ist. Ich sage nicht, dass Gott Menschen tötet, ne, die untreu sind oder die Scheidung suchen. Das tue ich nicht. Nein, aber Gott hat immer einen Weg, uns zu helfen, wenn wir in eine Sackgasse sind. Ich müsste schon längst fertig sein. Ich glaube, ich höre auch jetzt da auf. Es gibt nämlich noch einen Punkt, ist da. Christen wie ich, und das haben wir schon angeschnitten, mit einer Vergangenheit. Christen, die nicht geschieden werden durch den Tod und wieder heiraten können. Christen, die nicht ordnungsgemäß geschieden werden können, durch Ehebruch, sondern Menschen, die geschieden werden durch die erlösende oder durch das erlösende Blut Jesu Christi. Nicht, dass die anderen auch, aber wenn wir jetzt David zum Beispiel sehen, um das ganz kurz zu machen. David, Ehebrecher, Selbstgerechter, Mörder steht in der Linie Christi. Rahab, die Hure. Gott hat immer eine Tür offen. Was passiert mit einer Hure, die heiratet? Die Samariterin. Entschuldige, die sich bekehrt. Entschuldigt. Eine Hure wie die Samariterin. Oder wo es ist Hurerei nicht eigentlich, wenn man da ganz sachlich ist? Man muss nicht zum Steintor. Nur im Internet gucken. Muss dann nicht, haben wir das. Man muss zur Schule und die Lehrer sehen. In der Firma, im Büro. Es ist normal, dass heute wegen ihrer Lust einfach Beziehung pflegen. Überall. Was passiert mit der Samariterin? Was passiert mit der Hure, wenn sie sich bekehrt? Kann sie wieder heiraten? Wir sehen an Rahab, dass es möglich ist. Kann ein Ehebrecher? Wir sehen das an David, dass es möglich ist. Durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Diese Ausnahmen gibt es in der Bibel. Wir können sie nicht ausschließen. Wir können nicht sagen, sowas gibt's nicht. Selbstverständlich gibt es Vergebung für alle Menschen, auch die schlimmsten Sünder. Und hier in diese Sache, weil viele Seelsorge, Pastoren die Bibel nicht betrachten, nicht sehen, nicht interpretieren oder auslegen, wie es geschrieben ist, üben die einen frommen Druck aus. Was macht man denn als Seelsorger mit einer Hure? Geh zurück und heirate alle sieben? Was macht man mit der jungen Studentin, die während ihr Studium 3 Männer gehabt hat. Was macht man mit der Mutter 3 Kinder von 3 verschiedenen Männern? Diese Probleme sind nicht zu lösen ohne den Erlöser. Und wir verkleinern die Kraft der Vergebung Christi, wenn wir sagen, sie sind ausgeschlossen. Wie kommen wir dazu, jemand auszuschließen, der Gott eingeschlossen hat in seine Gnade? Das geht gar nicht. Die Aussage in Korinther 7, 1. Korinther 7, 17, 20 und 24, ich glaube, wir haben sie gelesen, die decken letzten Endes diese Fragen. Tut mir leid, aber irgendwie, wie bei der Einleitung schon gesagt oder euch gewarnt, gut, wir haben ja 7, 17, 20 und 24 schon gelesen. Nachdem wir Vergebung empfangen haben, haben wir eine neue Grundlage, ein neues Leben. Und auf dieses neue Leben wird neu gebaut. Und in 1. Korinther 6, 9 bis 11, ich lese aber nur 9 bis 11 steht, schreibt Paulus, und solche sind einige von euch gewesen. Was? Die Übertretung, die wir in Epheser deutlich von Paulus geschrieben stehen. Hura, Ehebreche. Und solche sind einige von euch gewesen, Vergangenheit. Jetzt haben wir aber eine neue Grundlage. Aber ihr seid reingewaschen. Die Kraft des Blutes kann uns reinigen von alle Sünde, auch Ehebruch, auch Mord. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unser Gottes. Hier ist die Beziehung hergestellt, auch für Menschen, die eine schwere Vergangenheit haben. Und wenn Paulus und Jesus keinen Unterschied machen an diesen Stellen, wieso kommen wir dazu, in der Sünde von anderen rund zu bummeln? Nach meiner Bekehrung, und ich mache jetzt hier wirklich Schluss mit, nach meiner Bekehrung bin ich in eine Gemeinde in Celle gelandet, eine ganz kleine Gemeinde. Es war so eine Art Heiligungshauskreis. Und die haben, mir ist aufgefallen, die hatten keine Freude. Die waren sowas von deprimiert, traurig und belastet. Die haben sich die ganze Zeit beschäftigt mit der Sünde der Vergangenheit. Und die haben rumgebuddelt, seelsorgerlich, in den Leben von Menschen, die Vergebung hatten, diesen Sünder zugedeckt waren durch Jesus Blut. Und sie wagten es, und das ist Sünde, herumzubuddeln in der Vergangenheit von Menschen. Und das findet man nicht nur in gesetzlichen Gemeinden, das findet man auch, und das sollte man warnen, in der Psychologie in liberalen Gemeinden. Unsere Sünde sind gedeckt, es ist uns vergeben, es ist alles neu geworden. Nehmet einander an, wie ich euch angenommen habe. Ich bitte um Vergebung, ich habe es bei weit überzogen und es hat sich bestätigt, dass ich viel rede und wenig sage.
Auch wenn wir noch ein Question and Answer Seminar haben im September, wollen wir doch hier auch nochmal die einfach den Freiraum schaffen für Fragen. Jörg, kommst du auch gleich noch nach vorne? Cool. Für Fragen, damit Sachen, die jetzt wirklich drängen und euch gerade frisch vor Augen sind oder Sachen, wo ihr nochmal nachhaken wollt, Raum finden. Seid also ruhig mutig zu fragen, habt keine Angst. Genau. Ja, fang doch einfach mal an. Ja, genau. Ich wiederhole die Frage gleich einfach nochmal kurz von hier vorne, damit das... Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Frage, was bedeutet, wenn Gott zusammengefügt hat, ist jede Ehe, die geschlossen wird, auch wenn es eine Ehe ist, die vielleicht sogar bewusst nicht kirchlich stattgefunden hat, eine legitime Ehe vor Gott? Ist jede Ehe, die stattfindet, eine Ehe, die Gott zusammengefügt hat? Oder sind nur solches Ehen vor Gott, die dann auch wirklich kirchlich und im Glauben geschlossen worden sind? Ist das so in etwa die Frage? Ja, hast du die Frage mitbekommen?
Genau wie bei Scheidung oder Wiederheiraten. Genau wie bei Scheidung oder Wiederheiraten ist das gültig vor Gott, was in Christus, in Gott gefügt wird, in der Ordnung Gottes.
Deutlicher gesagt, was Peter gesagt hat. Paulus sagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er war, als er zu Christus gekommen ist. Wenn ich zu Christus komme, dann ist meine Vergangenheit bereinigt. Und das heißt, egal woher ich komme, was ich auch für ein Chaos in meinem Leben gewesen ist, mit wie vielen Leuten ich verheiratet war und mit wem ich verheiratet bin jetzt auch. Da sagt Paulus ja, für diesen Sonderfall sagt er, wenn du mit einem Ungläubigen verheiratet bist und er bleibt bei dir, dann ist gut, dann ändert da nichts dran. Das heißt also, diese Ehe, da sagt Gott auch noch zu. Ja, da sage ich ja zu. Das segne ich. Ja, der ungläubige Partner wird durch den gläubigen Partner geheiligt. Das ist krass. Aber wenn natürlich jetzt ein Mann und eine Frau sich zusammentun, ein gläubiger Christ heiratet und er tut es gegen den Willen des Herrn, dann sagt Gott, okay, du willst das so? Also bitte, da hast du es. Und das heißt, dass Gott sagt, ja, das ist, so ist es. Man kann nicht sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen ungläubigen Partner geheiratet, ich wollte das unbedingt und jetzt ist das so schlimm, jetzt kann ich mich ja wieder scheiden lassen, weil es war ja nicht im Herrn und insofern ist es ja nicht vor Gott geschlossen, also kann ich mich scheiden lassen und den nächsten Ungläubigen heiraten. Nee. Wenn ich im Herrn lebe und gläubig bin und ich gehe eine Ehe ein, dann sagt Gott, okay, das ist der Partner. Er möchte gerne uns zusammenfügen als Papa und sagt, okay, lass dich führen zu dem Ehepartner, den ich für dich habe. Und dann werde ich den vollen, fetten Segen Gottes erleben, erfahren. Wenn ich es aber anders will, heißt das nicht, dass nicht Gott sein Ja dazu sagt, oder Peter? Ist das richtig?
Also, ich denke auch so.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf eine Sicherheit bin, also oder ob ich die Frage genau oder falsch, aber Entweder ist es vor Gott oder nicht vor Gott. Was der Mensch in der Welt macht, ist nicht vor Gott.
Also es ist so, dass Gott die Ehe grundsätzlich als Institution in dieser Welt, dass die verschiedenen Kulturen haben ja auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie das ganze Thema Ehe behandeln. Es gibt ja auch Länder, in denen Polygamie ganz normal ist. Es gibt, was weiß ich, die unterschiedlichsten Gesetze. In unserem Deutschland kannst du heiraten Mann und Mann mittlerweile und Frau und Frau. Und ist das eine Ehe, die von Gott geschlossen ist? Von Gott zusammengefügt? Nein. Was natürlich Gott tut, ist, dass er grundsätzlich die staatliche Ordnung gegeben hat. Ne? Die staatliche Ordnung ist gegeben, um Ordnung zu schaffen, um das Böse einzudämmen. Manchmal macht sie das relativ gut, manchmal macht sie das nicht so gut. Ne? Es gibt gute Regierungen und nicht so gute Regierungen, die dem Auftrag Gottes stärker entsprechen und weniger. Ne? Und, ja.
Gott sagt ja selbst, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott das, was Gottes ist. Und Gott nimmt das an, was wir vor dem Kaiser tun. Und er sagt, ihr seid da ein Bund eingegangen, bleibt treu. Gott will, dass wir alle treu. Gott will, dass sein Licht über die Gläubigen und ich Ungläubige leuchtet. Er möchte gern, dass Familien erhalten werden. Das heißt, in dem Sinn gilt es schon, aber vor Gott, im Sinn eines Glaubenslebens, so wahr Gott mir Hilfe oder Gott mir hilft, will ich dir treu sein. Das ist ja nicht drin. Und Gott sieht es schon anders, aber er nimmt es ernst. Er ist bei dem einen, es ist wie Genesis Kapitel 6. Die Männer nahmen sich Frauen. Und das ist, was geschieht überall und jeden Tag in der Welt. Jeder nimmt sich etwas, ohne Gott zu fragen. Aber Gott will, dass das erhalten bleibt. Aber in dem Sinn, wenn du es meinst vor Gott, in dem Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Gott, ist es nicht geschehen. Deswegen ist die Verantwortung nicht dieselbe.
Till.
Darf ich ganz kurz fragen, ist deine Frage beantwortet worden? Also ich denke, es wurde jetzt sehr ausgeweitet, weil es auch auf die ganze Welt und sowas, in unserem gesellschaftlichen Kontext, denke ich, wenn wir 1. Korinther 7 sehen, diese Stelle, dann impliziert sie, wenn Paulus sagt, du kommst zum Glauben und bist in einer Ehe gewesen, ne? Du bist jetzt gläubig geworden und du hast einen ungläubigen Ehemann, bleib bei ihm. Das heißt, Gott nimmt diese Ehe, die da geschlossen wurde, obwohl beide vorher ungläubig waren, vielleicht ne, aus einem ganz anderen gläubigen Hintergrund Ehe ganz anders geschlossen haben, Ehe vielleicht nicht vor Gott oder vor einem anderen Gott geschlossen haben. Dennoch ist diese Ehe, die da stattgefunden hat, legitim in Gottes Augen, indem er sagt zu dem Gläubigen, bleibe dabei. Soweit es dir möglich ist, erhalte das, weil das, was da ist, ist gut und richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt für unseren Kulturkreis erstmal eine gute Richtlinie zu sehen. Wenn jetzt, also Ehe ernst zu nehmen, wenn zwei Kommilitonen von mir heiraten, dann ist das eine Ehe, die vor Gott auch als Ehe, also die Gott auch als Ehe anerkennt.
Ja, und es ist ja auch ein Zeugnis, etwas, was von der Schöpfungsordnung sozusagen immer noch präsent ist bei den Ungläubigen. Also etwas, was man hochachten und respektieren sollte und deswegen darf man das nicht als, es ist eine Ehe und das respektiert, akzeptiert und segnet sogar Gott. Ja. Ne? Also, ja.
Gut.
Ja. Achso, Till. Ja.
Ja.
Okay, ich wiederhole die Frage kurz. Ja. Die Frage ist, wenn ein Ehepaar sich hat scheiden lassen und dann wieder heiratet, wieder zusammenkommt, wieder zusammengeführt wird und wieder heiratet, müssen sie sich dann noch einmal trauen?
Ja, wenn man das so, na, wie wir das jetzt gehört haben, wenn wir das ernst nehmen und sagen, ja, die Scheidung war ordnungsgemäß, na, im Sinne der Ordnung Gottes, das heißt, es lag Ehebruch vor, es war einfach eine Situation, die dazu geführt hat, dass eine Scheidung dann entsprechend auch durchgeführt wurde, dann wäre es tatsächlich konsequent zu sagen, sie müssten diese Ehe nochmal neu vor Gott auch schließen.
Ja. Ein Bund ist ja geschlossen, ein Bund ist gebrochen. Wenn ein Bund gebrochen ist, muss es wieder geschlossen. Oder, komm, ich kenne deine Eltern.
Ja. Man muss es nicht kompliziert machen. Ne?
Man muss nicht. Aber wie ich deine Eltern kenne, im Herzen ist das da gewesen. Also wir dürfen jetzt nicht anfangen mit der Buchstabe und sagen, das war nicht gut genug. Das würde ich jetzt in diesem Fall auf jeden Fall sagen, nein.
Also man muss jetzt nicht unbedingt einen Pastor haben und eine große Zeremonie mit der ganzen Gemeinde und so weiter. Das muss alles nicht sein. Man muss es vor Gott tun. Und klar, man kann auch ein großes Fest in der Gemeinde feiern. Das ist eine tolle Sache, ne? Sowas auch zu zelebrieren. Aber als Mose vom Berg runterkam mit den zehn Geboten, mit diesen zwei Steinen, ne, und die den Bund gebrochen hatten gleich mit diesem goldenen Kalb, da hat er die Steine genommen und sie zerschlagen als Zeichen dafür, dass der Bund gebrochen war. Und er ist wieder hochgegangen auf den Berg und Gott hat vergeben dem Volk auf die Fürbitte Mose und er hat neue Steine bekommen, die dann in die Bundeslade gelegt wurden. Ne?
Also. Für solche Fragen, und es gibt tausend, die wir heute Abend stellen könnten. Da bleibt am Ende die Lösung, der Erlöser. Und es ist bußfertiges Herz, Vergebung suchend und empfangen. Dann kann Gott alles wieder gut machen. Sonst hat Gott Menschen ausgeschlossen und Türen geschlossen. Gibt's nicht. Gott hat immer einen Weg. Immer. Ohne Ausnahme. Nur bei der Sünde gegen Heiligen Geist. Wo der Mensch sich gegen Gottes Vergebung wehrt und sagt, das ist nicht gut genug, ich will das nicht haben. Das ist die einzige Sünde. Für alles andere gibt es eine Lösung und Wiederherstellung. Aber die Grundlage ist Sündenerkenntnis und Vergebung. Ohne dem, und ich kenne deine Eltern, jahrelang mit seinen Eltern gesessen, Stunden über Monate, mit den beiden und den Kindern, da hat Gott ein Wunder getan. Und ich gebe nur meinen Senf dazu, weil wir sollten uns als Gemeinde darüber freuen. Sie gehören zu uns.
Ich wiederhole die Frage nochmal kurz. Ja. Zum Thema, in dem Stand bleiben, in dem man ist, wenn man sich bekehrt. Was ist mit homosexuellen Paaren oder Paaren, die in Polygamie leben, die deutlich in einer Beziehung leben, die gegen das Wort Gottes ist? Wie sollte man da verfahren?
Ja, in einer homosexuellen Beziehung kann ich natürlich als Christ nicht weiterleben, ne, weil Gott ganz klar sagt, dass ich meine Homosexualität nicht weiter ausleben kann als sein Kind. Dann müsste ich sündigen.
In dem Stand bedeutet, in dem geheiligten Stand, wo alles ausgelöscht ist, alle Homosexualität, alle Polygamie. Null. Durch Vergebung. Das ist der Stand. Gereinigt. Aber der Stand ist nicht in der Sünde der Vergangenheit. Da ist eine völlige Trennung. Da ist überhaupt kein Bezug mehr da. Weil das, was einmal war, die ganze Schweinerei, nicht mehr ist. Ob das Homosexualität oder Polygamie oder egal was anderes ist.
Das, was Gott hat das zum Beispiel, Wiebke, Gott hat das bei Abraham gemacht. Ne? Er hat durch Sarah ihm deutlich gemacht und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, höre auf deine Frau. Und sie hat gesagt, entlass die Magd. Und er hat sie dann entlassen. Hat sie ausgestattet, versorgt, ne? Also nicht einfach, ne, im Stich gelassen und rausgeschmissen, sondern ne, die Sorgfaltspflicht, die er hatte, ist er nachgekommen. Er hat ne, in Liebe gedient, aber den Zustand nicht so beibehalten. Genauso in der homosexuellen Ehe. Ich glaube, dass derjenige, der sich dort heraus bekehrt, er sollte auf jeden Fall Liebe üben und ein Zeugnis von Christus sein, aber er ist nicht an seinen Bund gebunden, weil es ein Bund, ein Sündenbund war, den er eingegangen ist. Na?
Und Gott in der Sache von Polygamie, Salomo, hat Gott es zugelassen. Er hat es geduldet anhand der Schwäche. Aber bei Sexualität ist es nicht vorhanden. Bei Homosexualität. Gott schließt es aus. Verstehst du mich? Salomo hatte ja auch viele Frauen. Aber anhand der Schwäche hat Gott gesagt, okay, wenn du nicht anders kannst, dann dulde ich das. Es ist nicht der höchste Weg, es ist auch nicht der Weg, den ich ursprünglich halte, aber es ist ein Unterschied zwischen vor Gott Polygamie und Homosexualität.
Ja, erstmal das, aber wir müssen auch sehen, denke ich, vom Neuen Testament her, da würdest du mir sicherlich zustimmen, Peter, ist uns das deutlich, dass Christus sagt, ein Mann, eine Frau, und das heißt für uns heute, wenn wir, na, das ist, sag ich mal, unter der Maßgabe des Alten Bundes, so wie die gesagt haben, wir dürfen doch von Mose her, der hat uns doch erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben. Und da hat Jesus gesagt, ja, er hat es gestattet, aber für uns gilt das so nicht mehr. Und deswegen würde ich das auch so sagen, dass man das, ja.
Da ist ein klarer Unterschied bei Scheidung und Wiederheirat und wenn wir Davids Vergangenheit sehen, das Alte Testament das Neue Testament widerspricht das Alte nicht, aber das Neue Testament ist die Vollendung von dem, was nicht vorhanden war im Alten Testament. Das Alte Testament ist nur Stückwerk. Das Neue Testament ist durch der Erlöser Vollendung.
Ja. Manchmal, gerade wenn wir diese Themen betrachten, stelle ich fest, das Alte Testament ist viel gnädiger als das Neue. Es lässt viel mehr zu und Jesus ist viel härter in bestimmten Bereichen, wenn es darum geht, was sind eigentlich die Gebote und wie sind sie auszulegen. Ist eigentlich interessant. Ne? Okay, wer hatte jetzt, ich weiß nicht, wer als nächstes war? Marius war zuerst, ja? Ja, zu der Frage. Ja.
Und die hatten dann natürlich die Situation, dass sich viele Männer bekehrt hatten, die nicht Mann einer Frau waren, sondern viele Männer, keine
ja.
Frau hatten.
Ja.
Und die haben das dann so gehandelt, dass die Männer trotzdem weiter die
Ja. Ja.
Das steht ja an Timotheus.
Ja, ich denke, da geht es auch darum, dass du eine gottlose Kultur, wenn du hineingehst in eine gottlose Kultur, da ist es ja, Gott ist so gnädig. Paulus sagt, ich bin den Heiden ein Heide. Ne? Wir müssen nicht als Missionare dann hineinkommen einfach und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, du musst das so leben, du musst das so leben, sondern wir geben dem Heiligen Geist Raum, dass er Menschen verändert. Durch sein Wort, durch die Predigt des Evangeliums, durch die Predigt des Wortes und durch die Erkenntnis, die der Heilige Geist dann in ihnen schenkt auch. Und dann passieren diese Dinge ganz automatisch, dass Umkehr steht und Erneuerung entsteht. Manchmal passiert es sehr schnell, manchmal etwas länger. Ne? Und manchmal muss man intensiv zu diesem Thema dann lehren. Ne? Aber wir kommen nicht mit dem Holzhammer und sagen, ihr müsst jetzt alle eure Frauen entlassen. Manchmal sehen wir solche Beispiele, zum Beispiel im Alten Testament, Nehemia zum Beispiel, der radikal Scheidung praktiziert hat, der gesagt hat, hier, ihr müsst euch alle von euren fremden Frauen jetzt scheiden lassen. Das geht gar nicht, das will Gott nicht. Na, ihr müsst die na, rausschmeißen. Das ist richtig eine harte Nummer da.
Timotheus geht auch ganz...
Ich bin fest dass überzeugt, dass Paulus im Brief an Timotheus an diesem Punkt meint, das, was in Epheser 5 ist, und das ist, wie Christus der Bräutigam der Braut ist, eine Braut. Das ist das geistliche Aspekt vom anderen. Und deswegen sagt letzten Endes Paulus zu Timotheus, zu ein Amt in der Gemeinde ist ein Polygamist, obwohl er vom Leib angenommen ist, weil Christus ihn angenommen hat mit seinen Frauen und Kindern, ist er nicht zum Amt. Warum? Er widerspiegelt Epheser 5 nicht. Es heißt ja nicht in Genesis, 1, 2, 3 oder 4 oder 5 Fleisch. Es heißt ein Fleisch.
Die werden ein Fleisch.
Zwei werden ein Fleisch. Ja, noch mehr Fragen waren da. Ari, Lena, ich weiß nicht, wer zuerst. Gut. Richtig, richtig. Da gilt das, was, also die Frage war, ob nur das wirklich Ehescheidung vor Gott rechtens ist, die eben aufgrund von Ehebruch auch durchgeführt wurde und nicht eine Ehe, die geschieden wird, weil die Ehepartner sich nicht mehr verstehen oder was weiß ich. Da tritt wirklich das ein, was Jesus sagt. Vor Gott ist diese Ehe nicht zu Ende. Du hast zwar die Scheidungsurkunde, den Scheidebrief, aber Jesus sagt, wenn du jetzt losgehst und jemand anders heiratest, dann begehst du Ehebruch. Das ist das, was Jesus da sagt. Und damit rüttelt er uns und sagt uns, ey, eure Scheidungspraxis, das ist ein bisschen locker hier alles. Ne? Ihr nehmt das zu locker mit der Ehe. Gott nimmt das viel, viel ernster. Es ist viel, viel ernster mit der Ehe. Ari hatte noch eine Frage. Ne?
Keine Frage mehr zum Thema Scheidung in Niederland geht, weil ich wollte etwas ansprechen, was ich zum Thema gehört, dass Peter aber trotzdem auf dieser Bühne gelandet hat.
Achso, okay, aber dann müssen wir erstmal Jan fragen lassen.
Ja, genau, die Frage ist, Was ist in Fällen, wo innerhalb der Ehe Gewalt ausgeübt wird? Nicht immer nur auch die Frau, sondern manchmal sogar auch die Männer. Es gibt Studien, die das immer mehr belegen. Gewalt wahrscheinlich jeglicher Form, Jan, ne? Ob nun physisch oder psychischer Gewalt. Und dann letztendlich eine Flucht ist des einen Ehepartners vor dem anderen, vor der Gewalt. Ne?
Ob das okay ist? Oder
ob das in Ordnung ist, genau.
Ob das eine Scheidung ist. Nein, also die Bibel sagt das ganz klar. Da müssen wir, das ist nichts mit Buchstabe, ne? Das ist kein Scheidungsgrund, biblischen Scheidungsgrund. Und wie der Beispiel mit dieser Frau, die ja auch zu unserer Gemeinde gehört, die eben so missbraucht wurde, geschlagen, sie und ihr Kind und ihr Bankkonto, wie heißt das?
Leergeräumt.
Und ich bin mittendrin in dieser Auseinandersetzung gewesen. Sie konnten sich, wie Ruben sagte, oder ich glaube du, trennen, aber nicht zur Scheidung hin, weil es keinen Grund gab. Sie konnten sich trennen, weil die Situation unerträglich war. Und wir haben sie als Gemeindeleitung dazu ermutigt. Er schlägt euch sonst tot. Wenn er nach Hause kommt, ist ein neues, das lief schon über mehr als ein Jahr, ist das Schloss ein anderes Schloss. Du kommst nicht mehr rein. Und das haben wir ihm gesagt. Wenn du jetzt nochmal sagst, ich gehe und komme nie wieder, und das hat er über ein Jahr gesagt, und ist dann besoffen abends nach Hause gekommen. Wir haben ihm gesagt, hier, da ist ein neuer Schluss, du kommst nicht mehr rein. Überleg mal, ob du wiederkommst oder nicht. Du bist verantwortlich für dem, was du aussprichst. Und dann haben sie sich getrennt. Und eine Zeit der Trennung ist der Mann auf der Autobahn platt gemacht worden.
Also ich denke, wenn man
nicht, dass wir das jemandem wünschen, aber...
Gebetet haben sie schon für. Nein. Nein, sie haben für die Bekehrung natürlich gebetet.
Wir streiten nicht, Gott streitet für uns. Wir brauchen da nicht zu streiten.
Aber wir beten, also ich hatte vorhin auch in der Pause so eine Frage in die Richtung. Da sind wir als Gemeinde ganz stark gefordert, eine Frau oder auch einen Mann in einer bestimmten Situation zu begleiten, zu ermutigen, zu unterstützen. Da ist es wichtig, dass wir ein festes Netz bilden und dass wir eben als junge Leute, die in die Ehe starten, nicht unser eigenes Ding machen, sondern dass wir eingefügt sind in ein geistliches Netzwerk. Dass wir geistliche Beziehungen auch außerhalb unserer Ehe haben. Dass wir gut eingebunden und eingebettet sind, wenn tatsächlich solch ein Fall eintreten sollte, dass eine Frau eingebettet ist und da große Brüder sind, die dann sich einsetzen können, sich vor sie stellen können, sie schützen können, dass Geschwister da sind, die da eingreifen können. Es ist also nicht so sehr eine Frage von Scheidung oder so, sondern es geht hier tatsächlich um Schutz und einen Schutzraum, den die Gemeinde bilden soll, durch Präsenz, durch aktives Handeln, aber vor allen Dingen und zuallererst durch Gebet, weil das ist es eben auch, dass wir beten und merken, dass haben wir es mit solchen Gewaltausübungen, da haben wir es oft auch mit Finsternis zu tun. Und die Finsternis, wir haben tatsächlich durch Christus Vollmacht, auch Finsternis zu gebieten. Und Finsternis muss auch weichen, wenn wir wirklich uns zusammentun im Gebet. Jesus sagt, als die Jünger einen Geist nicht austreiben können, dieser kann nur ausfahren durch Fasten und Gebet. Da muss man sich zusammentun und zusammen beten und fasten, um dem Einhalt zu gebieten. Und dann passieren solche Sachen, wie Peter sagt, dass der dann er war nicht willig, sich zu bekehren. Dann hat Gott das geschehen lassen.
In der Situation war Selbstverteidigung, und du deutest jetzt einfach, wenn ich dich richtig verstehe, Selbstverteidigung an. Ja. Zu Selbstverteidigung braucht Gott sich nicht mehr stellen, weil ich mich bereits schon selbst verteidige. Wer sich aber zu Gott stellt, zu dem stellt Gott sich. Diese Frau hat sich zu Gott gestellt, indem dass sie es sich nicht ohne Grund scheiden lassen hat. Und weil sie sich zu Gott gestellt hat und nicht Selbstverteidigung geübt hat, hat Gott sich am Ende zu ihr gestellt. Also Gottes Macht steht über diesen ganzen Problem, diese Fragen, die uns beschäftigen, die vielleicht uns ein Stück sogar verwirren. Gott bringt Klärung, er greift ein, er, der Erlöser, er macht es. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, er lässt uns nicht stehen.
Also ich denke, wenn man es so zusammenfasst, in dem Sinne, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, eine Flucht aus dieser Situation heraus ist in Ordnung.
Ist notwendig.
Ja, ja, ist und dass man ne, nicht in dieser Gewalt bleiben muss, weil man ist jetzt verheiratet, jetzt muss ich auch zu Hause bleiben und mich jeden Abend verprügeln lassen oder vergewaltigen lassen. Oder ja. Ne, das ist nicht das, was Gott fordert, dass wir uns dem aussetzen, sondern dafür ist dann, wie Jörg gesagt hat, eine Gemeinde eigentlich da, ne, dann, um Schutz zu bieten und aufzunehmen vor. Ja. Aber es ist kein legitimer Grund, um sich scheiden zu lassen. Die Hoffnung dann ist, dass dieser Mann oder diese Frau eines Tages von
sich bekehrt,
ihrem Weg umkehrt und wieder eine normale Ehe möglich ist.
Ja, oder was eben auch oft passiert ist, dass in so einer Situation, wenn ein Ehepartner in den Schutz der Gemeinde kommt, dass der andere Ehepartner dann auch letztendlich dann doch weggeht und sich einen anderen Partner sucht und was weiß ich. Ne? Also, Marius? Deswegen habe ich zu dir geschaut. Was? Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Was mit dieser Herzenshärte gemeint ist bei der Scheidung in Bezug auf Hurerei, welchen Partner das jetzt betrifft. Also es ist so, Jesus sagt, wenn ein Ehepartner Hurerei begeht, dann ist das ein legitimer Grund für den anderen Ehepartner, ihn gehen zu lassen, ihn zu entlassen aus der Ehe. Weil, na, das habe ich versucht zu erklären, ne, aufgrund der theologischen Hintergründe. Aber es ist so, wie Peter sagt, in Christus sollten wir gesinnt sein, zu vergeben. Und das haben in den Jahrtausenden so viele Männer und Frauen getan und haben durch Vergebung eine viel tiefere Qualität in ihrer Ehe empfangen. Erneuerung, Wiederherstellung. Auch wo es vielleicht nicht zur Scheidung gekommen ist, dann Wiederherstellung der Ehe. Und das will Gott. Gott will Vergebung. Und die Herzenshärte ist tatsächlich auch, kann bei dem Ehepartner liegen, der selbstgerecht ist. Der mit dem Finger zeigt auf den anderen, der sich versündigt hat, in welcher Form auch immer, und sei es eben auch in dem Bereich der Hurerei, und sofort sagt, nee, Scheidung. Ne? Die Frau erwischt den Mann am Computer, ne? Nee, ich reiche die Scheidung ein. Das ist natürlich eine Art und Weise, das Wort Gottes zu nehmen hier und es zu missbrauchen. Andererseits sollte jeder Ehemann, der damit spielt, mit dem Feuer spielt, sich bewusst sein, also deswegen schon könnte meine Frau die Scheidung einreichen. Will ich das riskieren? Beides ist richtig. Ne? Derjenige, der sündigt, sollte den Warnschuss hören und umkehren, aber derjenige, der das Opfer in Anführungsstrichen ist, oder der an dem gesündigt wird, sollte das Wort Gottes nicht als Waffe missbrauchen, sondern vielmehr sollte er Gott suchen. Und wenn er wirklich von Gottes Liebe erfüllt ist, sollte seine Sehnsucht nach Wiederherstellung, nach Versöhnung sein, nach Umkehr. Dann gilt nämlich das, was Jesus sagt in der Gemeinde. Wenn ein Bruder sündigt, geh hin und weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Na? Das sollte uns auch in der Ehe so gehen. Und natürlich gibt es, sag ich mal, Stufen von Versündigung im Bereich der Hurerei, die es einem Ehemann oder einer Ehefrau sehr schwer machen, zu vergeben. Oder die es sehr schwer machen, aus der Vergebung heraus auch eine Wiederherstellung der Ehe wieder zu suchen. Das ist etwas, was Gott schenken muss und manchmal ist das eben nicht mehr möglich. Na?
Ja, auch gerade bei den Frauen, ne? Wenn es um Sexualität geht. Ne? Wenn der Mann da als eine sensitive Person hat es viel schwerer als der Mann, damit fertig zu werden, dass er woanders gewesen ist. Und das ist diese Schwäche. Und Gott geht drauf ein. Und er ist gut und gerecht und barmherzig. Er ist mit als gut und gerecht. Er ist barmherzig.
Ich würde das an dieser Stelle beenden gerne, weil es einfach schon zeitlich so fortgeschritten ist. Aber wenn ihr Fragen habt, Ari, dich habe ich nicht vergessen, dann könnt ihr gerne auch nach vorne kommen und hier einfach persönlich noch fragen. Und wer denen es noch interessiert, kann mit nach vorne kommen und zuhören. Aber die große Runde beenden wir an dieser Stelle. Wir beten einfach nochmal kurz zusammen und ihr seid natürlich noch eingeladen, auch hier zu bleiben, Kaffee zu trinken, mit abzubauen. Vater, wir erkennen einfach an, dass wir als Menschen so weit abgewichen sind von dem, was du eigentlich für uns hattest. Du hast uns Schönheit angeboten, Herr, und wir haben dir den Rücken zugewandt, Herr, und sind ins Verderben gelaufen. Herr, und wir ernten als Menschheit, was wir gesät haben, Herr. Und da ist so viel, ist alles so kompliziert und so schwierig und so verwirrend und so schwer und so schmerzbehaftet und voller Leid, Herr. Ja, und du hast dir das gar nicht so gewünscht. Und du rufst uns gerade als junge Generation auf, nicht den Weg zu gehen, den Adam und Eva gegangen sind, nicht den Weg zu gehen, den unsere Vorväter gegangen sind, durch die Gnade deines Sohnes umzukehren zu dir, Vergebung zu erfangen und unsere kalten und kaputten Herzen wiederbeleben zu lassen, damit wir in der Fülle und dem Reichtum und dem Leben wandeln können, wie du es dir gedacht hast, Herr. Wir haben heute so viel über so viele Probleme innerhalb der Ehe geredet und das macht das Thema so schwer. Dabei ist es so wunderschön, was du uns anvertraust. Und deswegen ist es dir auch so wichtig und deswegen beschützt du es und deswegen bist du so klar und deswegen sprichst du so deutlich hinein. Herr, wir möchten unsere Herzen öffnen und möchten dich bitten, Jesus, dass dein Wort nicht nur Eingang in unseren Kopf findet, sondern dass dein Wort Leben und Kraft ist und uns lebendig macht, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Geist die Kraft gibst, in deinen Satzungen zu wandeln, Herr. Und in der Ehe zu leben, zu lieben, zu vergeben, sie reinzuhalten, sie zu bewahren, sie dir anzuvertrauen und deinen Segen und deinen Schutz zu suchen und zusammen mit dir diesen Weg zu gehen, Jesus. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass all die Ehen, die entstehen, Jesus, aus unserer Mitte, die wir hier heute sitzen, Jesus, und alle die, die es hören in Zukunft, Herr, dass es Ehen sind, die reich sind und voll, Ehen, die durch deinen Geist überwinden, Ehen, die zum Zeugnis und zum Zeichen deiner Herrlichkeit und deiner Liebe für uns als Menschen, für dich, Jesus, zu deiner Gemeinde werden, Jesus. Dass wir Männer einer Frau sind und Frauen eines Mannes, Herr. Ja.